Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin. Ich bin der ausgeschlafene Manu, dass ich das nochmal sagen darf. Gestern Nacht war eine lange, lange Nacht. Wir haben uns die Square Enix PK angeschaut auf der E3 2019. Wir haben ja momentan noch die Special-Woche hier bei Insert Moin. Wir senden nicht jeden Tag eine Folge, sondern immer direkt nach den PKs wird aufgenommen. Aber gestern Nacht um, wann war es, 16:30 oder so, haben wir dann beschlossen, doch noch eine Runde die Äuglein zuzumachen. Und bei mir, auch ausgeschlafen, hoffe ich, der Marvin von den Runaways. Guten Morgen.
Hallo, halb ausgeschlafen. Ich kann ja nicht so lange schlafen. Wenn es hell ist, bin ich wach. Ja, aber danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, jetzt gleich mit über Square zu reden.
Genau, wir haben uns das gestern angeschaut und es war schon echt sehr spät, aber es gab ein paar Highlights. Square Enix hat diesmal wieder richtig auf die Pauke gehauen, nachdem sie letztes Jahr nur so eine Direct gemacht haben mit ein paar Trailer-Videos, die überhaupt nicht so gut ankamen. Und davor hatten sie auch schon mal so eine richtige PK, aber diesmal haben sie wieder richtig groß aufgetrumpft, hatten so einen wirklich hübschen Saal, haben so alte Bilderrahmen als Logo-Design irgendwie eingearbeitet und haben dann aber auch wieder sehr viele Trailer gezeigt. Aber es waren immerhin ein paar Leute auf der Bühne. Aber ich hätte gedacht, dass sie da jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr diese Chance nutzen, dass sie mit echtem Publikum und live senden.
Ja, also es war, über die PK an sich kann man ja, glaube ich, auch ein bisschen streiten, weil sie stellenweise sehr sich gestreckt hat. Da werden wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wahrscheinlich warum sich das so gestreckt hat. Aber ja, sie hatten auf jeden Fall viele Highlights dabei und ich bin ja aktuell von der E3 so ein bisschen ernüchtert, weil irgendwie nicht so mega für mich ist, aber Square hat da doch nochmal ein bisschen was draufgelegt, wo ich sage, okay, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, bis 4 Uhr wach zu bleiben. Ich habe das jetzt nicht bereut. Ja, da waren ein paar schöne Sachen dabei.
Ja, und damit wir nicht in die gleiche Falle tappen wie Square Enix, indem sie ein Highlight am Anfang und ein Highlight am Ende packen und dazwischen sehr viel Füllmaterial haben, machen wir das hier anders. Lass uns doch über direkt die zwei Elefanten im Raum sprechen, die auch der Hauptgrund waren, warum wir uns Square Enix wohl alle anschauen wollten, nämlich das Final Fantasy VII Remake und das neue Spiel zu den Avengers. Fangen wir natürlich mit dem an, womit auch Square Enix angefangen hat. Endlich mehr Material, richtiges Gameplay und viele, viele neue Infos zu Final Fantasy VII, das Remake, auf das wir jetzt 22 Jahre ungefähr gewartet haben. Und es erscheint, wann natürlich? Es erscheint natürlich direkt parallel zu den zwei nächsten Highlights des nächsten Jahres, nämlich am 3. März 2020. Als hätte man da nicht schon genug zu tun mit Cyberpunk und das mit dem neuen Watch Dogs Legion, oder? Also, so lange drauf gewartet und dann kommt alles an einem.
Das ist wirklich verrückt. Also, ich denke mal, da wird sich irgendwas auch noch verschieben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass drei Titel einer solchen Größe direkt hintereinander kommen. Ich weiß nicht genau, ich habe Watch Dogs dann auch gesehen und ich war so, oh, super cool. Schade, werde ich nicht spielen können, weil ich einfach 15 Jahre Final Fantasy spielen muss.
Ist ja auch kein kleines Spiel, dieses Final Fantasy VII.
Nein, es ist ja, es wird ja ein Content-Monster. Ich meine, sie haben das schon angekündigt, dass das mit zwei Blu-rays voller Content kommen wird, was ja immens ist. Ich kann mich jetzt spontan an kein Spiel erinnern, was auf der PS4 mit mehr als einer
Disc. Zwei Blu-rays, hallo? Für ein Remake, zwei Blu-rays voll. Was haben die da vor?
Und das Wichtige ist ja auch, das ist ja nicht mal das ganze Spiel. Das ist ja nur das erste, ich weiß nicht, Fünftel oder so. Das ist ja wirklich nur der Midgar-Part, den sie da angekündigt haben. Sie haben gesagt, das wird so eine, also vom Umfang her ein Standalone-Ding. Haben das erste Gameplay gezeigt, wo wir wahrscheinlich gleich drüber reden. Ich bin sehr gespannt, weil Midgar ist ja nie so ein großer Teil des Spiels gewesen. Das war immer so, wow, okay, das kann jetzt die PlayStation und das ist Midgar krass, das ist groß. Und dann kommst du raus nachher aus der Welt und siehst diese Open World und bist so, wow, dieses Spiel ist noch viel größer. Und wenn allein Midgar jetzt schon so groß ist, dann mache ich mir, also dann finde ich es erstmal natürlich cool als Fan, weil mehr Final Fantasy, mehr Spaß. Aber ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, was das Pacing angeht, der Geschichte, weil das ist ja das Problem, was ich auch ganz oft bei Open Worlds habe, so dieses, alles verwässert sich, weil man noch so viel machen kann, weil man noch so viel erkunden kann und man hat oft nicht die Zeit, um wirklich die Geschichte zu genießen, weil zwischen den zwei Story-Parts 5 Stunden Spielzeit sind. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, dass das auch hier passieren wird.
Ja, ich mache mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, ob es überhaupt jemals fertig wird, wenn sie jetzt, ja, weil es ist ja schon so ein Riesenmonster, wie du ja schon gesagt hast. Und bei dem ersten Teil kann man sich das ja noch ganz gut vorstellen mit dieser Monster-Grafik, die sie da jetzt auffahren. Es ist ja nicht einfach nur ein Remake, es ist ja wirklich eigentlich ein komplett neues Spiel mit den gleichen Charakteren. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass sie vielleicht einige Sachen ändern werden, so von der Story vielleicht so ein bisschen für Fans auch vielleicht ein bisschen ausschmücken, manche Sachen vielleicht ein bisschen kürzen. Also so sah es zumindest aus, weil auch das Kampfsystem zum Beispiel wurde ja komplett überarbeitet. Also es ist kein Remake, das kommen wir ja auch gleich noch dazu, zu Remakes, sondern es ist eigentlich ein komplett neues Spiel. Final Fantasy VII natürlich eins der wahrscheinlich, ja, das Spiel, was von Fans und Leuten, die irgendwie was mit Final Fantasy zu tun haben, in unserer Generation ist es, glaube ich, ich zähle uns mal zusammen, auch wenn ein paar Jahre zwischen uns liegen, dürfte für die meisten Menschen unseres Alters wahrscheinlich das erste große Final Fantasy sein, was sie gespielt haben. Ich habe zwar auf dem Game Boy noch irgendwie eins vorher gespielt, dieses Final Fantasy Legends, aber klar bin ich total geprägt und aufgewachsen mit Final Fantasy VII, mit dem, was wir damals gesehen haben. Und einfach dieses, wir waren ja alle weggeblasen damals, was die PlayStation kann und wie toll Spiele sein können. Und dieses Nostalgiegefühl jetzt so einzufangen, ich glaube, das wird das wird uns noch Jahrzehnte begleiten, glaube ich, bis Final Fantasy VII dann tatsächlich fertig ist. Aber das, was wir gesehen haben, wir haben Cloud gesehen und im Kampf und es gab auch endlich Tifa zu sehen.
Tatsächlich, das war ja immer so ein Running Gag bei den bisherigen Trailern, weil man Aerith gesehen, man hat Barrett gesehen, aber alle waren so, was ist mit Tifa, gibt uns Tifa, und das fand ich sehr schön, und vor allem war das sehr schön, weil man das direkt in der Szene mit Marlene, also Barretts Tochter, gesehen hat, weil sie ein zuckersüßes kleines Mädchen ist, und Tifa beweist sich tatsächlich auch sehr gut, also das, was man so gameplay-technisch von ihr gesehen hat, sah sehr, 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 sehr gut aus und sehr dynamisch und nochmal ganz anders als das, was man bisher von Barrett und Cloud gesehen hat.
Das finde ich immer schön. Hat dir das Kampfsystem gefallen? Ich fand es eigentlich ganz packend. Also zur Erinnerung, Final Fantasy VII war ein ganz klassisches Final Fantasy, was das Kampfsystem angeht. Du hast dann immer diese Random Encounters gehabt und dann standen die Leute links, die anderen rechts und du hast rundenmäßig dann deine Züge gemacht und das ist ja völlig komplett über den Haufen geschmissen.
Genau, ich kann es ja mal so ein bisschen erklären, was sie auch so in der Präse erwähnt haben. Ich habe mir fleißig Notizen gemacht. Also es ist so, dass man mit Viereck schlägt. Ein Schlag ist, also ein Druck auf die Taste ist ein Schlag. Das ist anders
als bei Final Fantasy. Muss man dazu sagen.
Ja. Ist anders als bei Final Fantasy 15, wo man im Prinzip einfach die Taste gedrückt gehalten hat und der Charakter hat dann einfach geschlagen, bis man aufgehört hat zu drücken. Es gibt immer noch ein ATB-System, also das Active Time Battle System. Das ist aber anders als früher, weil man eben nicht mehr die rundenbasierten Kämpfe hat, sondern eben den Echtzeitkampf hat. Hier sind die ATB-Balken im Prinzip für besondere Aktionen. Normale Schläge können wir immer ausführen. Das verbraucht kein ATB-Balken, sondern ganz im Gegenteil, es füllt ihn auf. Er füllt sich auch von alleine über die Zeit auf, aber das ist egal. Wenn einer voll ist, also Cloud hat jetzt in dem Trailer 2, wenn einer voll ist, dann können wir den Tactical Mode betreten. Das ist im Prinzip ein Modus, in dem alles auf einmal in Slow-Mo ist und wir können uns für einzelne Aktionen entscheiden. Das erinnert so ein bisschen an das Rundenbasierte von damals, weil man dann auch ein kleines Menü hat, wo man dann aussuchen kann, will ich einen Zauber machen, will ich ein Item benutzen, whatever. Verleiht dem ganzen Spiel nochmal eine bisschen taktischere Tiefe. Sprich, mit dem ATB-Balken können wir Aktionen ausführen. Ein Balken entspricht dabei einer Potion, die wir benutzen, einem Zauber, den wir wirken oder einem Limit, den wir benutzen. Also diesen ganz charakteristischen Aktionen aus Final Fantasy und aus generell JRPGs. Ja. Man kann auch über einen Tastendruck den Charakter wechseln. Das heißt, alle Charaktere, die wir jetzt gesehen haben, lassen sich tatsächlich spielen. Das heißt, wir können über einen Knopfdruck von Cloud auf Tifa auf Barrett wechseln, alle jederzeit spielen. Was sie so ein bisschen aus 15 übernommen haben, ist diese Focus Gouge, haben sie es, glaube ich, genannt, also so eine Art Fokusbalken, wo ein Gegner immer mehr Schaden bekommt und wenn er einen bestimmten Wert erreicht hat, dann wird er gestunt und ist anfälliger für Schaden. Und was sie so ein bisschen, also was Tetsuya Nomura wahrscheinlich so ein bisschen aus Kingdom Hearts mitgenommen hat, ist auch das Shortcut-Menü für die Leute, die nicht so Lust auf den Tactical Mode haben, können sich bestimmte Aktionen wie Zauber oder eben Potions, whatever, eben auf Shortcuts legen und so, naja, ohne einen
Schnellzugriff halt.
Genau. Also ohne den Flow zu unterbrechen, tatsächlich einfach.
Und spielen. Man muss dazu sagen, es hat sich in dem Moment, es sah schon so ein bisschen nach Devil May Cry oder Bayonetta aus, gell? Größtenteils. Und nicht mehr, also halt so von diesem, man schaut so über die Schulter, sehr actionlastige Kämpfe, man wechselt die Position, hackt und slayt sich da rum und dann eben wird die Zeit angehalten, um irgendwie einen Taktikspruch auszuwählen. Oder halt wie Final Fantasy 15 oder so. Die modernen Final Fantasies haben ja alle so ein aktives aktives Battlesystem. Aber es sah halt echt überhaupt gar nicht mehr nach Final Fantasy VII aus.
Nee, Das stimmt. Aber was ich sehr cool fand, sie haben da ja auch einen Bosskampf gegen den Scorpion Senator gezeigt.
Der gefühlt 100 Stunden gedauert hat,
oder? 100 Stunden gedauert hat. Was ich aber mega geil fand. Ich hatte wirklich das Gefühl, das ist gerade ein schwerer Gegner, das ist ein Boss. Ja, ja, ja. Und nicht einfach nur ein etwas größerer Gegner. Sondern der hatte verschiedene Attacken, verschiedene Phases und das wirkte herausfordernd. Und das mochte ich sehr gerne.
Also wird, glaube ich, sehr, sehr cool. Jetzt haben wir endlich ein Release-Datum. Das, was wir gesehen haben, sah wirklich gut aus. Also auch von der Render-Qualität, die Figuren, genauso wie man sie sich eigentlich damals vorgestellt hat, halt in hübschen, tollem 3D jetzt. Weil, hast du mal wieder in Final Fantasy VII reingeschaut? Das ist ja, gab's ja irgendwie gefühlt 100 Mal als Remaster-Version, so richtig gut gealtert ist es optisch ja nicht. Da hatten wir ja neulich auch hier mal drüber gesprochen in unserem Brunch, wo wir über wie altern Spiele gesprochen haben. Das hatte man schon deutlich besser in Erinnerung, ehrlich gesagt.
Ja, also ich habe es ja jetzt tatsächlich letztens für Chronicles, also diese Reihe, wo wir alle Final Fantasies durchspielen, nochmal gespielt gehabt. Man muss schon eine gewisse Nostalgie haben. Wenn man vorher noch nie Final Fantasy VII gespielt hat, dann ist das schon schwierig. Ja. Aber, und das war auch so ein bisschen unser Resümee des Podcasts, wenn man tatsächlich die Geschichte erfahren möchte, wenn man erfahren möchte, was Final Fantasy ausmacht, dann glaube ich, dass man nicht einfach das Remake spielen kann und dann sagen kann, okay, ich weiß, worum es geht, sondern das ist eine komplett andere Erfahrung und das wird eine komplett andere Erfahrung.
Und ja, das finde ich auch gut bei dem Remake.
Ja. Auf jeden Fall. Ich würde auf eine kleine Sache noch eingehen, weil sie in dem zweiten Trailer, der in der verkürzten Version in einem Orchester schon mal gezeigt wurde, was den Tag vorher gespielt hat, hat man gesehen, dass es war so eine kurze Szene, wo Aerith im Prinzip den Arm von Cloud greift und dann sieht man, dass so Schatten um sie herum sind. Und es gibt noch eine Szene mit Sephiroth, wo er im Prinzip, ich weiß gar nicht, hat irgendwas gesagt wie you have to run, you have to live, irgendwie sowas. Das sind Szenen, die so im Hauptspiel nicht vorkommen. Also sie geben auf jeden Fall durch die Trailer kommunizieren sie schon ganz gut. Das wird nicht 1:1. Das ist eine Reimagination, das ist eine erweiterte Form, das hat nichts mehr mit dem Universum von damals zu tun, sondern wir machen das tatsächlich neu und darauf muss man sich tatsächlich auch einstellen. Ja. Ich bin sehr gespannt, ob eventuell die Sephiroth-Szenen die Gedankenszenen sein sollen, die eigentlich wer anders sind, ohne jetzt mal zu spoilern. Und ich bin sehr gespannt, was es mit diesen Schatten auf sich hat. Ja, was man auch noch gesehen hat, was man vielleicht erwähnen kann, ist das ganz berühmte Motorrad-Battle auf der Flucht aus Midgar.
Ja.
Das war auch ganz schön.
Ja, also ich glaube, dass sie viele Dinge ändern werden. Wahrscheinlich auch, weil wir es ja schon angesprochen haben, dass es so in der Form gar nicht 1:1 umsetzbar ist und weil sie vielleicht auch einige Dinge modernisieren müssen. Also auch manche der Dialoge waren ja vielleicht auch ein bisschen sperriger früher. Wenn man die jetzt voll vertont hat, muss man da sicherlich auch nochmal ein paar Szenen irgendwie ändern und anpassen. Aber ich finde es auch ganz okay. Also finde ich besser, als wenn sie da jetzt so ganz treu 1:1 alles nur umsetzen in hübscher Grafik.
Aber trotzdem wünsche ich mir Schlüsselszenen. Also es gibt so ein paar Szenen wie, also was sie ja schon bestätigt haben, ist Crossdressing Cloud. Ich wünsche mir aber auch, und das ist nämlich meine Lieblingsszene in Final Fantasy, in dieser Villa in Nibelheim, wo Sephiroth Cloud eine Materie an den Kopf wirft, einen Salto macht und über ihn wegfliegt. Das ist die beste Szene im ganzen Spiel. Die will ich sehen.
Gab es nicht auch so eine Saunaszene?
Ja, ja, das ist ziemlich nah bei der Crossdressing-Szene. Ja.
Und sowas meine ich halt auch, ob sowas wirklich gut gealtert ist. Aber gut, es ist ein japanisches Spiel. Ich weiß nicht, ob die da so sensibel sind, um die Sachen anzupassen für heute.
Ja. Ich bin gespannt. Also Final Fantasy VII, ich kann es nicht erwarten. Also sie haben ja direkt auch die Editions mit angekündigt. Es wird eine Deluxe Edition geben mit einem wunderschönen Artbook.
Völlig übertrieben, mit $300 mit einem Cloud auf einem Motorrad.
Diese First Class Edition. Es gab ja damals schon so eine Cloud- und Motorradfigur und ich war so hyped. Und ich war so, okay, die kaufst du dir safe. Hab auch schon meiner Mitpodcasterin Mine geschrieben, ich hole mir die auf jeden Fall. Und dann habe ich gesehen, dass sie einfach 300 € kostet und ich war so, okay, von dem Geld kann ich einen Monat mir zu essen, kaufen und leben. Also wahrscheinlich doch nur das Steelbook.
Wenn wir jetzt Final Fantasy VII dann auf Stadia spielen, dann spielen wir ja Cloud in der Cloud.
Wow, so Meta.
Ich würde ja gern wissen, wie weit es geht. Also die Info hätte ich jetzt gerne noch gehabt, weil es steht ja nicht irgendwie dran, Episode 1 oder irgendwie sowas. Und jetzt kaufe ich mir eine Collectors Edition für $300 und dann habe ich ein Fünftel des kompletten Spiels. Ja, das finde ich noch ein bisschen seltsam. Also bekomme ich dann die anderen dazu? Wahrscheinlich nicht, nein. Und muss ich dann jedes Mal eine Special Edition für $300 kaufen? Das finde ich irgendwie komisch.
Ja, aber ich glaube, das wird deren way to go, weil ja. Sie mit Final Fantasy 7 einfach viel Geld machen können. Und ich glaube, das werden sie ausnutzen.
Das glaube ich auch. Für jede Episode dann eine weitere Collectors Edition.
Ja, jede Collectors Edition mit einem anderen Charakter.
Das wird sich trotzdem verkaufen.
Natürlich, mega. Ja.
Gut, dann, bevor wir weiterkommen zu den ganzen anderen Sachen, die gezeigt oder nicht gezeigt wurden, Avengers kam dann ganz, ganz am Ende, nach 1,5 Stunden PK. Und wird wahrscheinlich das sein, was für die westlichen Zuschauer mit das Interessanteste war. Ein Spiel von Square Enix wird gemacht von Crystal Dynamics, also die Leute, die für den Tomb Raider verantwortlich waren und vieles andere. Und war jetzt lange, lange im Verborgenen, was wird es genau werden? Wird es eine Singleplayer-Kampagne? Wird es ein Spiel wie Destiny, also ein Games as a Service? Wird es ein Koop-Spiel? Wird es auf der Filmlizenz basieren oder nicht? Sind die Originalsprecher dabei? Endlich haben wir ein paar Antworten, auch wenn es während der PK so ein bisschen unklar war, was da genau passiert. Gell? Aber jetzt so ein bisschen mit einmal drüber schlafen, glaube ich, habe ich es einigermaßen verstanden, was da passiert. Also Avengers muss man natürlich, glaube ich, nicht mehr groß erklären, die Marvel-Helden und wer ist nochmal genau dabei? Also wir haben Iron Man, wir haben Thor, wir haben Black Widow, Hulk und Captain America. Habe ich jemand vergessen?
Nee. Das waren also die, sie haben in dem letzten Trailer nochmal Hank Pym, also Ant-Man, angeteasert, aber der war jetzt nicht in der Ursprungsriege, sag ich mal, dabei.
Genau. Und das, was wir zuerst gesehen haben, also es war so ein bisschen aufgeteilt, war ein klassisches Superhelden-Spiel, so ähnlich wie man es sich vielleicht bei Spider-Man oder bei Batman irgendwie gesehen hat, sah zumindest so aus wie ein klassische Singleplayer-Kampagne, die sehr story-driven ist, also ein Cinematic-Adventure, würde ich so sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also es wird inhaltlich darum gehen, das Spiel startet am A-Day, wo sie im Prinzip ein neues Zentrum eröffnen, sich feiern lassen, irgendwie auch ein neues Flugzeug haben und Co. Genau. Das läuft aber alles nicht so geil. Dadurch wird die Stadt zerstört, alles hat, also es gibt dann so einen kleinen 5-jährigen Skip. Alles ist so ein bisschen postapokalyptisch. Die Avengers werden als Verbrecher gehandelt, aber es steht halt wieder eine Bedrohung vor der Tür. Die Avengers müssen sich wieder sammeln. Es wird so eine ganz klassische Heldengeschichte vom hohen Punkt, wo sie runterfallen und dann wieder aufsteigen müssen. Sie haben gesagt, es wird um Self-Acceptance gehen und darum, dass man zusammen am stärksten ist. Ja, es ist halt sehr superheldenklassisch. Ich glaube, was anderes darf man nicht erwarten. Aber ich finde, es klingt trotzdem vielversprechend genug, um da eine coole Geschichte draus zu machen. Was denkst du darüber?
Apropos Geschichte, muss man vielleicht auch zwingend dazu sagen, die Leute haben sich im ersten Moment auf jeden Fall alle gewundert, weil die Helden sahen nicht so aus, wie wir sie jetzt in Erinnerung haben. Ja. Also es ist nicht, Tony Stark sieht nicht aus wie in den Kinofilmen. Auch Thor war ein ganz anderer Typ. Und allein schon Black Widow oder so war eine ganz andere Person. Und dann ist klar geworden, alles klar, das ist nicht, die haben nicht die Schauspieler der Filme engagiert und es spielt auch nicht in diesem Universum. Also der Typ von Marvel war ja dann auch auf der Bühne und der hat gesagt, das ist die Interpretation von Crystal Dynamics, genauso wie wir bei dem Spider-Man-Spiel ja auch gesehen haben. Das ist ein komplett anderer Peter Parker und hat nichts mit dem MCU zu tun. Und deswegen erzählen sie auch eine komplett andere Geschichte. Und zumindest in dem Trailer war auch wurde der Eindruck erweckt, als sei Captain America gestorben bei diesem Unglück. Also dieses Hoverboat, was sie da haben, wo sie dieses neue Zentrum am A-Day eröffnen, hat so eine neue mystische Energiequelle, die Tony Stark wahrscheinlich irgendwie aufgebohrt hat. Und die Bösewichter versuchen das zu klauen und dadurch geht San Francisco eben vor die Hunde. Und 5 Jahre später sammeln sich die Ex-Avengers wieder, nachdem sie sich alle verstritten haben und müssen sich halt wieder vereinen und die Welt mal wieder retten. Und das ist doch eigentlich eine ideale Ausgangslage für ein großes Adventure. Vom Gameplay selbst haben wir nicht so richtig viel gesehen. Also es gab zwar so geskriptete Szenen, aber die hätten auch genauso gut irgendwie Zwischenanimationen oder Quicktime-Events sein können. Ja. Aber man hatte so den Eindruck, dass man eben zwischen den Helden hin und her wechseln kann oder man sucht sich einen dieser Helden aus und spielt die ganze Kampagne damit. Das war nicht so ganz klar. Ich vermute mal, dass man halt einfach in verschiedenen Szenen verschiedene Heldentruppen hat und zwischen denen hin und her wechselt und dann halt die entsprechenden Spezialfähigkeiten nutzt. Aber sah schon sehr geskriptet aus alles in dem Moment.
Ja, was ich auch anfangs dachte, ist, weil sie nachher von einem Online-Modus sprachen, dass es nochmal was komplett Gesondertes ist. Mhm, was ich aber jetzt verstanden habe, nachdem ich so ein bisschen noch im Internet gelesen habe, ist, dass man tatsächlich auch den normalen, also den Story-Modus mit bis zu 4 Spielern spielen kann. Mhm. Also sehr gespannt, wie sie das auch einbinden. Gerade bei dem Online-Ding haben sie ja auch angekündigt, dass das Rooster an Helden, wow, immer weiter steigt. Also sie entwickeln daran immer weiter. Sie sagen, das wird ein langjähriges Projekt. Puh, bin ja mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ja. Und ganz wichtig dabei ist, ohne zusätzliche Kosten. Das heißt, alles, was da kommt an Erweiterung, wird immer kostenlos sein. Die Geschichte wird erweitert, die Helden werden erweitert und das alles für lau.
Es klang so ein bisschen nach Anthem, fand ich. Also, so, dass du alleine losspielen kannst, du hast ein cinematisches Erlebnis mit Story, aber wenn du Bock hast, kannst du halt auch sagen, hey Marvin, komm rüber, hast du irgendwie Bock, Hulk zu spielen? Ich bin jetzt gerade mit Iron Man unterwegs und mach diese Missionskette und dann sagst du, ach ja, nee, ich bin jetzt mit Hulk gerade irgendwo anders unterwegs oder ich würde jetzt gerne mal den Thor ausprobieren. So klang's, ja, als dass man eben diese Story-Kapitel einzeln, aber auch im Team erleben kann. Und dann, ich stelle mir das vor, wie halt so bei Comic-Serien halt auch, dass es dann immer so Pakete gibt, neue Season, neue Missionsstrukturen, hier ist irgendwie ein neuer Bösewicht aufgetaucht und Introducing und dann kommt halt Ant-Man und dann kann man jetzt halt Ant-Man spielen oder was weiß ich, weil da noch alles dazukommt. Also die Heldenriege ist ja groß genug im Umfeld der Avengers, um da genügend Helden zu bringen und wahrscheinlich gibt's dann irgendwann als krönenden Abschluss irgendwie, ja, Captain America ist doch nicht tot, der war nur verschüttet, hat sich jetzt ein Bart wachsen lassen. Und dann kann man sich diese neuen Pakete dann eben runterladen und spielen. So stelle ich es mir zumindest vor, oder?
Ja, auf jeden Fall. Heroes Never Die. Captain America wird nicht tot sein, auf keinen Fall. Ich hoffe, es wird nicht wie bei Anthem, weil bei Anthem hast du das große Problem, dass es hieß, ja, du kannst es auch alleine spielen, aber eigentlich warst du immer darauf angewiesen, mit anderen zu spielen. Ja. Und ich hoffe, dass ich das hier alleine spielen kann, weil ich bin immer ein großer Fan von sowas, das einfach so zu spielen, aber wenn es sich anbietet, cool, mit jemandem anders zu spielen, aber puh. Ja, ich bin sehr gespannt.
Wie hieß denn dieses eine Superhelden-MMO? Es gab mal so ein Superhelden-MMO, wo man eben auch so verschiedene Helden in so einer Stadt hatte. Und dann konnte man aber auch gemeinsam diese Missionen machen. Und das wurde auch immer so versprochen, als das kann man auch gut alleine spielen. Wie hieß denn das? Fällt mir jetzt überhaupt nicht mehr ein. Daran erinnert es mich ganz stark.
Du meinst aber nicht DC Universe Online, oder?
War das das? Glaube ich nicht, oder?
Das ist ein MMORPG von DC, wo man sich auch so seinen eigenen Helden macht. Aber ich glaube nicht, dass du das meinst. Ich weiß es
nicht. Vielleicht, ja. Ich muss mal überlegen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Also, du hast gesagt, du hoffst nicht, dass es wie Anthem ist, aber ich glaube, das ist es.
Ja, ich bin einfach sehr gespannt. Also, ich finde, es sieht erstmal vielversprechend aus. Ich finde es optisch nicht so mega schön, wie ich das in meiner Twitter-Timeline gelesen habe, wie andere das denken. Ich finde es okay, dass sie nicht aussehen wie im Film. Ich glaube, das ist für viele erstmal ein Stilbruch, den sie bei Spider-Man nicht hatten, weil bei Spider-Man ist es gewohnt, dass er immer ein anderes Gesicht hat. Ich meine, wir kennen mittlerweile aus dem Film 3 verschiedene Spider-Mans. Das kennen wir aber mit den Helden, die wir hier im Spiel haben, nicht. Für uns ist Iron Man Robert Downey Jr. Und wenn er nicht aussieht wie Robert Downey Jr., dann sind viele, die nicht Comicleser sind, erstmal verwirrt. Ich finde es okay, da habe ich erstmal nicht so ein Problem mit, weil ich glaube, auch die jetzigen Schauspieler machen da bestimmt einen guten Job. Ich lasse mich überraschen. Ich meine, der 15. Mai ist noch ein bisschen hin. Bis dahin könnte ich Final Fantasy 7 durchgespielt haben. sie werden bestimmt noch vieles zeigen. Es wird auch, das kann man ja vielleicht auch mal dabei erwähnen, PlayStation-exklusive Sachen geben. Das heißt, es wird eine Early Beta geben und Zusatzinhalte, von denen sie jetzt noch nicht konkret gesagt haben, was das ist. Aber mal gucken. Also ich bleibe erstmal gespannt. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Ich kann nicht genau den Finger drauf halten, was es ist, aber sie haben das so gehypt auf Social Media mit einem riesen Countdown und Co., was aber wahrscheinlich einfach im MCU-Hype lag. Ja, ich lasse mich einfach ein bisschen überraschen. Ich gucke mal, was da jetzt noch so kommt. Ich denke mal, vielleicht auf der Tokyo Game Show und so wird vielleicht noch was kommen. Mal gucken.
Die Star-Riege war aber trotzdem existent. Also auch wenn das jetzt nicht Robert Downey Jr. war, haben sie, glaube ich, ganz adäquaten Ersatz gefunden. Nämlich Nolan North spricht Tony Stark und Troy Baker spricht den, wen hat er gesprochen? Den Hulk. und die anderen drei waren auch noch so. Also das war eigentlich Videogame, die Synchronsprecher, alle saßen sie auf der Couch und alle spielen sie hier mit. Also das war schon sehr, sehr cool. Man hat dann noch eine kleine Zwischensequenz gesehen, wie nicht nur bärtiger, sondern ein langhaariger, etwas muskulöserer Tony Stark, der so ein bisschen aussah wie der Kino-Avenger von Thor, fand ich. Mhm. also völlig andere Stilrichtung, völlig anderer Typ, wie die zusammen sprechen. Und es hatte schon so ein bisschen Uncharted-Vibes. Also ich finde so diese Zwischensequenzen, wenn sie da die Storys gut erzählen, das könnte schon ganz gut funktionieren. Mhm. Bin mal gespannt, wie diese Mischung wird oder ob wir dann halt diesen Multiplayer-Modus tatsächlich irgendwie so ausgegliedert haben, nachdem man die Story-Kampagne abgeschlossen hat, dann in diesen Multiplayer-Modus. Aber ich glaube, das wird so ein Mingle-Player. Also du kannst es alleine spielen, aber dann eben online sind dann irgendwie auch alle immer mit dabei.
Mal gucken. Was vielleicht für Iron Man-Fans noch interessant ist, dass man in einem kurzen Ausschnitt auch gesehen hat, dass es so einen Moment im Weltraum gab und dass er da auch ein anderes Suit hatte. Das heißt, im Laufe des Spiels werden sich wahrscheinlich auch die Suits von ihm ändern, was ich immer ganz interessant finde, weil das ja so ein Thing von ihm ist.
Ja. Ich glaube, das Material gibt genügend her, für wirklich so ein Spiel wie Anthem ihn gut zu machen. Also ich glaube, ich mache mir da wenig Sorgen, dass sie es nicht können, wenn sie es oder dass es zu wenig gibt, weil das Comic-Universum gibt einfach wahnsinnig viel Stoff her, um nochmal einen Bösewicht und nochmal eine Bedrohung da reinzubringen. Und ich glaube, das könnte, wenn das angenommen wird von den Spieler und Spielerinnen, dann könnte das uns ein paar Jahre lang begleiten. Und den Plan haben sie ja auch irgendwie so gesagt. Irgendwann müssen sie aber doch mal auch wieder Geld verlangen für so ein Ding. Also wenn das jetzt so ein Online-Ding wird. Sie haben ja gesagt, sie werden das nie machen, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also wird wahrscheinlich auch mit Seasons irgendwie arbeiten und dann wird es halt irgendwann Datenpakete dazu geben.
Wie lange das im Endeffekt gemacht wird. Ja. Ich meine, ich, wenn ich sowas höre, dass ein Projekt über Jahre lang getragen werden soll, dann denke ich immer an Destiny, wo gesagt wurde, das wird 10 Jahre, 10 Jahre machen wir Destiny. Und dann gab es nach, 3, 4 Jahren direkt Destiny 2 und zwar so. Yeah, right. So, ich kann so Versprechen nicht mehr 100% ernst nehmen. Nee. Was ich hier interessant fand, war, dass auch direkt so eine Stadia-Ankündigung mitkam. Man merkt immer wieder so, Stadia ist ein Thing. Und
ja, absolut.
Dass vieles auch darauf aufbaut und so. Und sehr gespannt.
Gut, da war dann auch Schluss mit der PK. Das war das große Ding am Ende. War
schön,
aber zwischendrin. Ja, genau. Aber zwischendrin ist ja noch viel passiert. Dann lass uns aber auch über die Dinge reden, wo wirklich neue Dinge angekündigt worden sind. Ich weiß nicht, warum dieser Life is Strange 2 Trailer da drin was verloren hatte. Sie haben eigentlich nur Werbung gemacht. Schaut her, das gibt's auch. Aber es wurde nichts zur nächsten Episode gezeigt. Sie haben nur ein paar Streamer gezeigt, die auf das Spiel reagieren. Also ein Trailer, der Leute zeigt, die Trailer gucken.
Hä? Sorry. Das ist ganz großer Quatsch gewesen.
Das war richtiger großer Quatsch. Aber Final Fantasy Crystal Chronicles ist eins der Remasters, die angekündigt worden sind. Kommt für iOS und Switch und Android wahrscheinlich auch. Und das ist schon ganz cool. Das war, glaube ich, dieses Spiel, was man damals mit dem Gameboy-Kabel miteinander verbunden hat, gell?
Ja, also ich habe gerade eben bei uns im Discord tatsächlich noch eine ganz witzige Anekdote gelesen von einem, der meinte, dass man das damals wohl so machen konnte, dass man Crystal Chronicles an der Konsole spielen konnte und den Game Boy Advance dann als zweiten, also wie die Wii U.
Das war wie der Controller.
Genau, und dann hatte man auf dem Bildschirm von dem Game Boy dann nochmal eine Karte und sowas. Das ist ganz cool. Also
ich glaube, wir müssen es korrigieren. Ich glaube, es war der DS, oder? Das war nicht der Game Boy. War es schon der Double Screen?
Warte, ich schaue es nach, während du redest.
Ich sehe das Bild gerade vor mir, wie ich vor dem GameCube saß. Es war ein lila Kabel und ich glaube, es war der Advance. Es müsste der Game Boy Advance gewesen sein.
Ja, genau, ist Game Boy.
Ja, gut. Gut in Erinnerung behalten. Nice. Genau, war ein Koop-Spiel mit eben diesem Second Screen. War ein geiles Konzept damals, hätte ich gerne gespielt, aber ich hatte, glaube ich, nur einen in meinem Umfeld, der das auch hatte und wir haben es dann nie wirklich geschafft, dieses Spiel zu spielen. Deswegen, glaube ich, könnte das jetzt gut funktionieren mit Smartphones.
Ich hab's gar nicht auf dem Schirm. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe wirklich noch nie, bevor diese Ankündigung letztes Jahr, glaube ich, schon kam, von diesem Spiel überhaupt gehört. Es wird einen Online-Multiplayer haben. Das heißt, das, was damals dann wahrscheinlich mit Game Boys passiert ist, das machen wir jetzt einfach ganz easy über die Switch im Bett nachts. Ich bin sehr gespannt. Winter 2019 dann.
Ja, es ist kein klassisches Final Fantasy, sondern man läuft halt so ein bisschen Adventure-mäßig rum, löst gemeinsam so ein paar kleine Quests. Ist eher so ein Action-Game. Aber war ganz cool auf jeden Fall. Könnte gut funktionieren jetzt als Remaster. Dann kommt auch als Remastered als Shadow Drop. Endlich ein Shadow Drop, ein echter. ein The Last Remnant für die Switch und gibt's jetzt direkt schon nach der PK, gab's jetzt schon im Store für $20 rum. Und ja, hat mich jetzt aber auch nicht vom Hocker gehauen, also nee. The Last Remnant halt.
Voll nicht. Ich meine, davor kam noch ein kurzer, das ist wieder wie bei Life is Strange, ein Octopath Traveler Trailer, wo sie auch nur so waren, guck mal, wir sind super geil.
Gibt es für Steam übrigens. Also ganz ehrlich, ich finde, auf einer PK brauchen sie keine Zeit verschwenden für Sachen, die es schon gibt. Das finde ich irgendwie albern.
Und das waren halt auch die Gründe, weswegen die PK 1,5 Stunden ging und weswegen sich das so gezogen hat, eben weil es solche Trailer gab.
Mhm. Aber weiter ging es. Die auch nicht Dragon gerade Quest. Kurz waren. Ja. Aber Last Remnant, ist das was du
nö,
kennst?
Ich hab's mir damals, also es ist ja schon ein Port, den schon für PlayStation und so gibt, habe ich mir das mal angeschaut, aber das Kampfsystem finde ich sehr unattraktiv mit diesem, du gibst den Leuten Commands und dann machen sie das und es ist nicht wirklich rund, also es ist schon rundenbasiert, aber irgendwie auch ganz anders und ich fand das sah so too much aus, dass ich da keine Lust drauf hatte. Ja. Nee, gut. Last Remnant ist
dann nicht. Weiter Programm?
Dragon Quest Builders 2 ist ja, glaube ich, von vielen sehr gemocht. Ist ja im Prinzip der Minecraft-Klon im Dragon Quest-Universum, wenn man das so ganz grob runterbrechen möchte. Man hat super viele Möglichkeiten. Man kann tauchen, man kann bergsteigen, man kann Sachen bauen, man kann kämpfen, man kann auch mit bis zu 3 Freunden spielen. Es gibt einen Breath of the Wild-mäßigen Paraglider. Ich glaube, das Spiel bietet sehr viel erkunden, sehr viel kreativen Input, den man da reinstecken kann. Für mich ist es ehrlich gesagt nichts. Bin eh nicht so im Dragon Quest-Universum drin und wenn ich sowas wie Minecraft spielen will, spiele ich halt Minecraft.
Ja, es ist ein bisschen, also der Attila, mit dem ich das Format hier bei uns mache, wo wir immer die alten Spiele besprechen von PlayStation Plus und Xbox Games with Gold, der ist totaler Dragon Quest Builders Fan und der freut sich sehr auf den zweiten Teil. Ich glaube, man muss weder groß Dragon Quest kennen dafür, aber man muss halt Bock haben, so diese Mischung aus selber irgendwie so ein bisschen was abbauen, craften und kreieren, aber in einem coolen japanischen Fantasy-Setting. Das funktioniert, glaube ich, schon ganz gut. Es hat eine sehr eingefleischte Fangruppe inzwischen auch. Und es ist schon ganz witzig. Also man hat halt coole Quests, die dann immer was mit dem Bauen zu tun haben. Also so wie ich das mitgekriegt habe, musst du dann halt als Aufgabe irgendwie dir selber so ein Schiff bauen, um dann irgendwie dann quasi damit was zu erledigen. Hat so ein bisschen was von diesem Lego The Movie, wo man dieser Super Creator ist. Ja. Aber es sah ganz putzig aus, dieser zweite Teil. Hat man aber auch nur einen Trailer gesehen.
Ja, wer es auf jeden Fall ausprobieren will, kann es ab dem 27. Juni machen, weil dann kommt eine Demo dazu und wenig später, am 12. Juli, kommt es dann auch schon raus.
Genau. Dann haben sie nochmal einen Trailer gezeigt für die Definitive Edition von Dragon Quest 11, was jetzt auch für die Switch angekündigt worden ist. Und da passt es, glaube ich, genau richtig hin.
Ja, auf jeden Fall.
Weil die anderen Versionen, gab es die westliche Version gibt es schon, oder? Die übersetzte von Dragon Quest 11.
Ja, genau. Das ist ja auf PS4 schon länger raus und auf diese Switch-Version warten sie auch jetzt schon relativ lang. Aber ich glaube, wer wirklich Dragon Quest-Fan ist, wird es bis jetzt schon gespielt haben. Ich finde es blöd, dass diese Edition so viel später kommt.
Aber für die Switch ist, glaube ich, ganz, ganz ideal. Dann kam ein Spiel für mich, Circuit Superstars, kommt leider erst 2020, aber richtig cool, so ein bisschen so ein Retro-Rennspiel von der isometrischen, von so einer Perspektive von so schräg oben, hat mich so ein bisschen an so die alten PC- und DOS-Spiele erinnert, wo man so kleine, putzige Pixelautos irgendwie um die Kurve sliden lässt und so Rennstrecken abfährt, hatte einen ganz hohen Stellenwert hier, haben sie mit Entwicklerinterviews und so noch ein bisschen aufgeschmückt. Hatte ich jetzt überhaupt gar nicht erwartet, dass so ein Spiel auf der Square Enix-Präsentation auftaucht, aber hat mich optisch und vom Spielgefühl total angemacht. So ein kleines, putziges Rennspielchen.
Ja, ist im Prinzip aus deren, ich sag mal, Indie-Initiative entstanden. Ich finde es gerade sehr überraschend, dass du sagst, dass dich das so anspricht, weil für mich war das so, was mich an dem Spiel am meisten gestört hat, war, die Autos sehen aus wie kleine Spielzeugautos, aber die Sounds waren so wie aus einem heftigen Racer mit den hyperrealistischen Grafiken. Es war so, weiß nicht, ich habe mir das vorgestellt, wie ich fahre mit meinem kleinen Auto auf dem Teppich mit den Straßen und die Autos sind aber so, wow.
Ja, aber der Grafikstil war geil. Der war so ein bisschen wie so handgezeichnet, so ein bisschen. Also so mit so putzigen kleinen Handwerkern, die dein Auto reparieren. Und es war ja eben nicht Ja, also sie sehen eben halt nicht aus wie Spielzeugautos, sondern wie so ein Chibi-Rennspiel eigentlich, ja. Und das ganze Spiel hat auch eben diesen Grafikglück, so ein bisschen Cell-Shading mit so dicken Outlines und so weiter. Also ich fand es total gut.
Ja, also wie gesagt, diese Grafik zu Sound-Diskrepanz hat mich einfach so rausgeholt, dass ich war, okay, no.
Na gut. Dann Battalion 1944 Eastern Front, da wäre ich dann wirklich fast eingeschlafen. Das war, Zweiter Weltkriegs-Shooter halt, fand ich so dermaßen langweilig.
Es sieht halt aus wie Medal of Honor früher und that's it.
That's it, genau. Ja, brauchen wir, glaube ich, auch nicht viel zu sagen, oder?
Überhaupt nicht, aber über das nächste sollten wir, beziehungsweise das nächste können wir nebenher erwähnen, weil das eigentlich auch schon eine ältere News ist, dass die Square Enix Music jetzt überall hörbar ist. Das heißt, wenn ihr unbedingt Final Fantasy Soundtracks hören wollt, dann könnt ihr das jetzt auf Spotify tun, aber auch auf zig Millionen anderen Diensten. Ist aber, wie gesagt, auch schon länger in den Social Media Sachen rumgegangen.
Aber der Werbeclip war richtig cool gemacht dazu.
Der war sehr
cool
gemacht.
Ja. Den müsst ihr euch mal anschauen. So ein bisschen selbstironisch, da sitzt so ein volles Orchester, sitzt irgendwie im Café und wartet immer darauf, jetzt den Lieblingssong der Kundin abzuspielen und dann lässt sie quasi am Ende einfach sitzen und hört halt auf Spotify. Das war schon cool gemacht.
Ja, aber vor allem waren sie auch immer so sehr hektisch und sehr enttäuscht, wenn sie wieder den Song gewechselt haben.
Voll gut. Genau, das nächste ist was für dich, ein DLC zu Kingdom Hearts 3 und das war ja wohl der beschissenste Trailer, den ich je gesehen habe. Kannst du mir erklären, was dieser Trailer zu bedeuten hat? Ich meine, Kingdom Hearts 3 kann man ja eh nicht verstehen, aber dieser Trailer, was sollte das denn?
Ja, Trailer mit Kingdom Hearts sind eh immer so ein bisschen
schwierig. Was ist da passiert? Was soll das?
Ja, okay, lass mich ein bisschen abnerden für die Kingdom Hearts Fans unter euch. Kingdom Hearts 3 DLC, der jetzt auch schon länger angekündigt wurde, wird jetzt im Winter kommen, hat den Beititel Remind. Irgendwie haben sie es mit diesem Re. Ich weiß auch nicht, aber egal. Es werden sehr viele Charaktere gezeigt, es werden keine Voicelines gezeigt, aus welchem Grund auch immer. Stattdessen werden goldene Schriftzüge gezeigt. Aber man kann so ein paar Sachen aus dem Trailer rausziehen. Und zwar ist zum einen der Master of Masters wichtig. Ich versuche das jetzt nicht zu erklären, ich versuche es einfach nur für die Leute zu nennen, die wirklich Ahnung haben, weil das würde den Rahmen sprengen. Der hat nämlich ein kleines Gespräch mit Young Xehanort, wo er sowas sagt wie, I realize how important I am. Das heißt, diese ganze Xehanort-Saga scheint nach der Xehanort-Saga noch nicht wirklich abgeschlossen zu sein. Das wird auf jeden Fall noch irgendwie wieder aufgegriffen. Wir sehen, dass wir in diesem DLC nicht nur Sora, sondern auch, wie schon in Kingdom Hearts 3 Aqua und zusätzlich auch noch Roxas spielen können. Gerade Roxas freut mich sehr, weil der unterscheidet sich durch Sora insofern, dass er nicht nur ein, sondern gleich zwei Schlüsselschwerter tragen kann. Und ein Mysterium, ein weiteres großes Fragezeichen wurde in den Raum geworfen, als würde es in Kingdom Hearts noch nicht genug geben. Und zwar gibt es ein kurzes Gespräch zwischen Luxord und Sigbar. Das sind zwei Niemande aus der Organisation 13, wo Luxord im Prinzip fragt, Sigbar, who are you? Wer Kingdom Hearts 3 durchgespielt hat, weiß die Antwort auf diese Frage bereits. Im Gegenzug hat Sigbar aber die Frage gestellt, who are you? Und das ist wiederum sehr mysteriös, weil diesem Charakter bislang eigentlich keine größere Rolle zugetragen wurde. Aber anscheinend steckt auch hinter ihm, der bislang sehr am Rand war, sehr unwichtig war, noch viel mehr. Was das aber genau zu bedeuten hat, werden wir hoffentlich in Kingdom Hearts 3 Reminded diesen Winter erfahren. Aber so wie ich Kingdom Hearts kenne, wird sich das noch mindestens bis Kingdom Hearts 4, sofern es kommt, erstrecken.
Ich habe überhaupt nichts verstanden in diesem Trailer. Warum hatten die alle so komische Kapuzenpullis an? Ja. Warum war da überhaupt kein Disney-Charakter mit dabei? Und warum haben die nicht gesprochen und haben nur so bedeutungsschwangere Texte eingeblendet, die so dermaßen lächerlich wirkten, wenn man den Kontext nicht hat? Das habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Das hat auch keinen Bock gemacht auf das Spiel, dieser Trailer.
Also das ist halt wirklich, das hat sich zu 100% an Kingdom Hearts Fans und niemand anderen gerichtet, weil niemand anderes etwas verstanden hat. Und ich könnte dir mit einer Erklärung einen ganzen Podcast füllen, aber das ist...
Das lassen wir. Gut. Also das war sehr verwirrend auf jeden Fall, dieses Ding. Dann kam Final Fantasy XIV auf die Bühne, das MMO von Square Enix im Final Fantasy Universum, hat ja eine eigene Nummer, Final Fantasy XIV online, und hat den neuen DLC Shadowbringers vorgestellt. Da bin ich aber auch überhaupt nicht drin, aber die Leute im Saal schienen begeistert. Die haben es abgefeiert.
Ich habe es ja tatsächlich letzte Woche angefangen. Ich habe letzte Woche mal mit Final Fantasy XIV angefangen, weil ich mir dachte, okay, vielleicht auch für Chronicles einfach mal ein bisschen spielen. Ich finde es tatsächlich cool. Also man kann es ja mittlerweile bis Level 35 umsonst spielen. Das heißt, die zwei neuen Klassen, der Gunbreaker und der Dancer, werden auch für kostenlose Spieler quasi verfügbar sein. Es wird auch zwei neue Rassen geben, dessen Namen so unaussprechbar waren, dass ich sie nicht mitschreiben konnte. Ich habe aber tatsächlich auch von dem Trailer an sich, sie haben mir einen sehr langen Story-Trailer gezeigt, nichts verstanden, aber es sieht aus, als würden sie sehr viel Story haben. Sie haben auch von Content im Wert eines Standalones gesprochen. Und was man auch gesehen hat, ist, glaube ich, dass es sehr, sehr viele und auch optisch ansprechende neue Bosse geben wird. Also ich glaube, für Final Fantasy XIV-Fans, die da wirklich into it sind, die werden da, glaube ich, am 2. Juli gut was präsentiert bekommen.
Kann man sich ja, auf jeden Fall. Ich habe den Storyteller auch nicht verstanden, weil ich halt überhaupt nicht in der Lore drin bin. Aber es sah zumindest handwerklich ganz gut aus. Genauso, mir ging es so ähnlich wie bei dem Bethesda-Online-Spiel, wo man ja auch so das Gefühl hatte, geil, das sieht nach einem coolen Storytrailer irgendwie aus und da scheint ja richtig was drin zu sein. So das Gefühl hatte ich hier auch. Also es hat zumindest Bock gemacht, sich vielleicht doch mal in dieser Welt umzuschauen, fand ich, im Gegensatz zu Kingdom Hearts 3. Was eher als abschreckendes Beispiel dienen sollte, glaube ich, für Marketingmenschen. Ja. Genau. Dann hatten wir uns im Vorgespräch schon ganz kurz gewundert, warum Dying Light 2 gezeigt wurde. Das hatten wir ja auch schon bei Xbox war es, glaube ich, kurz gesehen im Trailer, war jetzt aber immerhin ein anderer Trailer und ist ja jetzt nicht so wirklich ein Square Enix-Spiel, ist ja eher bei Koch Media, auch wenn die natürlich zusammengehören, klar. Die haben auf der Gamescom auch immer einen Gemeinschaftsstand. Hatte ich so das Gefühl, haben sie halt mal noch mit reingeschmissen, damit sie noch ein bisschen was für den Westen haben, weil es war ja schon sehr Final Fantasy und JRPG-lastig, die ganze PK.
Das stimmt. Fand ich aber gar nicht schlimm. Also ich hatte das Gefühl, dass sie sich nochmal auf Final Fantasy besinnen. Ich hatte das die letzten Jahre irgendwie nicht, das Gefühl, dass sie da so involviert sind. Ja, stimmt, ich fand, das war wieder so ein Fall von unnötig, streckt die PK, brauche ich jetzt nicht unbedingt, gab es auf der E3 schon. Und dementsprechend habe ich mir auch nur hingeschrieben, why though?
Why, genau. Haben sie aber auch dann gar nicht mehr groß kommentiert.
Überhaupt
war halt einfach da, wurde halt einfach gezeigt und
genau. Gut, aber neben Final Fantasy haben sie auch noch zwei weitere JRPGs für den Westen, einen erstmaligen Western-Release angekündigt. Und zwar sind das Romancing Saga 3 und Saga Scarlet
zwei,
Grace. Oder?
Zwei.
Zwei? Okay, dann zwei.
Romancing Saga 2, ja.
Kenne
ich beide leider so gar nicht. Ich fand die Namen, die Namen sind auch so lang und sperrig gewesen, dass ich mir auch Schwierigkeiten hatte, sie mitzunotieren. Aber ich glaube, für Leute, die ja da schon immer drauf gewartet haben, war das eine ganz coole Sache. Habe ich aber irgendwie keinen Bezug zu.
Nö, also die Namen sind auch sehr generic JRPG-mäßig. Das Einzige, was ich halt cool fand, was sie erwähnt haben, war, dass Your Choice Matters. Das heißt, die Entscheidungen, die wir im Spiel treffen, scheinen einen Einfluss auf die Geschichte zu haben. Das mag ich immer ganz gerne, aber ja, mal abwarten. Also sie sahen ganz okay aus. Ich weiß jetzt gar nicht, auf welcher Plattform sie kommen, aber ich könnte sie mir sehr gut auf der Switch vorstellen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Dann Brave Exvius ist dieses Mobile-Phänomen, Free-to-Play-Mobile-Role-Playing-Game, was Square Enix wahrscheinlich massenhaft Geld in die Kassen spült. Da wurden zwei neue Sachen angekündigt, beziehungsweise ich habe es nicht ganz verstanden, das War of the Visions ist im Brave Exvius, gehört irgendwie da dazu, aber ist es jetzt ein separates Spiel oder ist es sowas wie eine Erweiterung? Das habe ich nicht so hundertprozentig verstanden.
Also ich habe das so verstanden, dass War of the Visions ein neuer Teil ist, also ein neues Spiel, das in derselben Welt wie Brave Exvius spielen wird.
Hast du es mal angeschaut, das Brave Exvius?
Ja, ich habe das früher mal gespielt. Das ist ja dieses, du startest im Prinzip wie auch in Final Fantasy XIV als ein Held, wirst auserwählt und läufst dann, ist tatsächlich auch so eine 3D-Grafik darum. Die Kämpfe sind relativ einfach. Es ist halt ein klassischer Mobile-Titel, der nicht viel anfangs von einem abverlangt und dadurch eben auch nicht motiviert, dass man da dran bleibt. Außer man ist halt wirklich Hardcore-Mobile-Gamer, aber.
Aber ist es ein richtiges Rollenspiel oder ist es so ein Spin-off mit irgendwie, wo man irgendwie, was weiß ich, Bejeweled spielt im Endeffekt?
Nee, das ist schon
ein richtiges Spiel.
Okay. Ja, ja. Also es geht schon auf jeden Fall in die Richtung von einem richtigen Spiel. Aber das, da muss man halt tatsächlich dranbleiben. Es ist nicht schwer, aber ja, man muss wirklich Lust darauf haben. Worum es bei War of the Visions geht, kann ich überhaupt gar nicht sagen. Ich habe diesen Trailer nicht verstanden. Ich weiß, es geht um einen Krieg. Es wurden verschiedene Königreiche vorgestellt. Das erste, was sie gezeigt haben, also das erste Königreich, die hatten wohl die Power der Visions, was auch immer das heißt. Es scheint viel um Politik zu gehen, die dahinter steckt.
Ich hatte irgendwie so ein Harry Potter-Feeling, so mit diesen verschiedenen Häusern und so.
Ja, sie haben auch nachher so ein Crystal Sanctum gezeigt, wo sie gesagt haben, das regiert einer, der glaubt, Gott zu sein. Und es ist so, okay, das klingt nach irgendeinem Fantasy-Politik-Kram, den Final Fantasy machen würde.
Das Einzige, was mich dann da tatsächlich wieder ein bisschen hat aufhorchen lassen, dass es sich wohl inspirieren lässt von Final Fantasy Tactics. Also es ist ein Spin-off, was eben nicht wie das Brave Exvius das Normale funktioniert, also eher in der Rollenspielecke ist, sondern eben mit runden Taktikkämpfen agiert. Und das könnte mich dann tatsächlich doch wieder vielleicht dazu mal bewegen, da mal einen Blick reinzuschauen.
Nee.
Aber halt Mobile Game und Free-to-Play und Grinden und Lootboxen und Richtig. Boah, nee. Muss nicht unbedingt sein. Aber wenn das euer Cup of Tea ist, dann vielleicht ganz interessant. Dann gab es wieder was für den Westen. Und zwar ein neues Spiel von den Bulletstorm-Machern, nämlich von People Can Fly. Da hatte man ja mal so einen kurzen Teaser schon geleakt gesehen. Also nur so ein Coverbild. Und das sah ganz, ganz faszinierend eigentlich aus. Outriders nennt sich das. Und könnte so ein bisschen quasi deren, die haben ja auch an Gears of War mitgearbeitet, an dem Judgment-Teil. Und es wirkte so ein bisschen wie, wir machen jetzt unser eigenes Universum nochmal neu auf, eine komplett neue IP. Und wenn sie was können, dann ist es ja Shooter. Also das können sie ja schon ganz gut. Ja. Wird ein Online-Koop-Shooter werden und sah zumindest so ganz einigermaßen. Man hat jetzt nicht wirklich viel gesehen, wie sich's spielt oder was genau passiert. Man hat so ein paar Monster gesehen, ein paar Waffen, aber sah zumindest vielversprechend aus, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also könnte man sich auf jeden Fall so ein bisschen angucken. Wird im Sommer nächstes Jahr rauskommen. Was man so ein bisschen im Hintergrund gesehen hat, als sie so ein bisschen durch das Entwicklerstudio gefilmt haben, dass es wahrscheinlich ein Third-Person-Ding wird.
Deswegen meine ich ja Gears. Es wird quasi deren eigene neue Gears
Ich fand es da von der Welt her interessant aus. Also diese Postapokalypse mit diesen Alien-Riesen-Monstern, das war schon sehr ansprechend. Also ich glaube, das könnte ein cooles Ding werden. Sie haben auch schon angedeutet, dass es diverse Fähigkeiten geben wird. Also sowas finde ich ja tendenziell immer ganz ansprechend. Bin sehr gespannt. Also sie haben auch angekündigt, dass es ein Drop-in-Drop-out-Multiplayer sein wird.
Das heißt, ein bis drei Spiele.
Genau. Dass man jederzeit spielen kann und dass man zu Beginn des Spiels sich seinen eigenen Outrider selber gestalten kann. Aber gut, das ist auch relativ 0815 mittlerweile.
Genau. Was ich jetzt halt gerne noch wissen würde, ist es so ein storybasiertes Ding wie Gears, was man im Koop dann einmal durchspielt mit der Kampagne, oder wird es eher so ein Grinder, dass man irgendwie in dieser Welt immer wieder die gleichen Missionen macht? Das hat man noch nicht so wirklich gesehen. Nee. Dann gab es eine neue IP, ein neues Rollenspiel von Square Enix namens Oninaki. Hat aber jetzt auch völlig neues Fass aufgemacht.
Ja, also das ist ja auch schon länger angekündigt. Das ist ja der nächste Teil der Tokyo RPG Factory. Das sind die I'm Setsuna und Lost 4 gemacht haben. I'm Setsuna, wundervolles Spiel. Lost 4, fürchterliches Spiel. Deswegen, es steht 1:1. Sie können mich noch auf ihre Seite
holen. Können es wieder schaffen,
ja. Wird am 22.8. rauskommen. Ist im Prinzip eine Geschichte über das Leben und den Tod. Man spielt einen sogenannten Watcher, was basically ein Shinigami, also ein Totengott ist und dafür sorgen soll, dass die Toten quasi ins Jenseits kommen sollen. Aber dieser Watcher besitzt keine Emotionen wie die Lebenden und die Toten. Was das genau heißt, I don't know. Es hat einen ganz süßen Look, auch so chibi-mäßig. Bin ich gespannt drauf. Also Tokyo RPG Factory, erstmal eher positiv behaftet, wenn ich mal Lost 4 außen vor lasse.
Was ich meinte eben, dass es jetzt nicht auf einer bestehenden Serie basiert, wie die meisten anderen Sachen, klar, die wir gesehen haben. Es wird eine komplett eigenständige neue Welt werden, genau. Und kommt auch für PC, 22. August, also auch was wir dieses Jahr noch sehen können. Ja, wie du schon gesagt hast, könnte so Hit oder Miss werden. Den Grafikstil fand ich aber zumindest ganz ansprechend, weil der nicht so ganz diesen klassischen Look hat.
Ja, also das erinnert auch sehr an die beiden Vorgänger. Es ist nochmal ein bisschen, ich sag mal, größer, also die Character Models sind ein bisschen größer, als es jetzt bei den anderen Teilen war, die ja sehr ähnlich aussahen. Hier sind sie grafisch nochmal, haben sich ein bisschen von den anderen beiden differenziert, was ich sehr gut fand. Ich bin gespannt. Aber der nächste Titel ist was, wo es auch Gerüchte vorher gab, wo ich nicht wirklich dran geglaubt habe, weil der Status quo, den ich kannte, war, sie haben dieses Spiel verloren. Weil im Zuge...
Verloren meinst du im Sinne von Umzugskartons irgendwo stehen lassen oder wie?
Ja, also das was ich gehört habe, also ich fange vorne an. Letztes Jahr gab es ja eine ganz große Welle an Final Fantasy Titeln, die für aktuelle Konsolen geportet wurde. Was aber außen vor gelassen wurde, war Final Fantasy 8. Was dann aber im Zuge dessen so ein bisschen berichtet wurde, war, dass sie die Goldmaster-Version von Final Fantasy 8 verloren haben und deswegen auch überhaupt gar keinen Zugriff mehr darauf haben. Das ist gar nicht so unglaubwürdig, weil im Zuge der Final Fantasy 7 Recherche, ich hole es gerade ein bisschen aus, bisschen Anekdote, habe ich ein Buch gelesen, 500 Ways, irgendwas. Weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Ist ein Buch, das über die Entwicklung von Final Fantasy 7 geht. Und da hat ein Studio, ehemaliger Studiochef von Eidos Entertainment gesagt, dass sie damals, weil sie die Ports gemacht haben für Final Fantasy 7, einen Anruf bekommen haben. Ja, hier habt ihr zufälligerweise noch Goldmaster von Final Fantasy 7, weil wir haben es nicht mehr. Und dementsprechend ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie das tatsächlich verloren haben. Jetzt haben sie aber das Final Fantasy 8 Remaster angekündigt für 2019 für alle gängigen Konsolen und es sieht wirklich gut aus.
Fandest du?
Mega. Also du musst dir mal wirklich Vergleiche angucken, wie Final Fantasy 8 aussah, wie Squall, was er für ein Pixelgesicht hatte und wie gut das jetzt aussah. Ja. Das haben sie wirklich schon sehr, sehr, sehr weitergebracht.
Ja. Es sieht halt aus wie so ein, wir nehmen hier die PC-Version und porten sie jetzt rüber für die Konsolen-Spiel aus.
Es sieht schon besser. Also ich spiele aktuell für eben auch Chronicles die 8er-Version auf dem PC und es sieht schon besser aus. Also das muss man sagen.
Also die Fans sind auf jeden Fall ausgerastet, weil eben halt immer so unklar war, ob Final Fantasy VIII überhaupt jemals wieder als Remaster zurückkommt. Und ja, aber ich glaube, gerade jetzt so im Vergleich zu Final Fantasy VII war das halt schon eine ganz andere Nummer. Klar, es ist ein Remaster und kein Remake. Es sieht insgesamt natürlich schon besser aus, als Final Fantasy VII damals aussah. Auch die Remasters, die wir von Final Fantasy VII kennen, sehen ja auch nicht so richtig gut aus. Also gerade die, wie du schon gesagt hast, diese Pixel, da gibt's auch dieses berühmte Meme, wo jemand sagt, he looks so handsome oder he looks really good. Und dann ist diese Pixelfresse, wo man irgendwie überhaupt nichts erkennt. Yeah. Und das habe ich jetzt gestern Abend auf Twitter noch gegenüber stehen sehen. Und jetzt sieht er wenigstens auch einigermaßen erkennbar gut aus. Aber ja, ich muss tatsächlich sagen, ich kenne, glaube ich, nur diese Ballroom-Dance-Scene, die war ja so charakteristisch, diese Szene. Ich überlege gerade, warum ich Final Fantasy VIII damals nicht so richtig gespielt habe. Also Final Fantasy VII hat mich ja komplett geflasht damals, aber 8 ging irgendwie so ein bisschen an mir vorbei und 9. Und ich bin dann erst wieder mit 10 so richtig eingestiegen. Ich glaube, es lag am Mangel der Konsolen, der damaligen.
Wobei 8 ja doch auch auf derselben wie 7 war, also das sollte.
Ja, aber ich hatte für 7 hatte ich mir eine PlayStation von einem Kumpel ausgeliehen, das weiß ich noch, und 7 Monate lang nicht zurückgegeben. Und das habe ich mich dann bei Final Fantasy 8, glaube ich, nicht getraut, ja. Wann kam das denn raus? 99 oder so?
Ja, haut ganz gut hin, also ist schon ein Eckchen älter.
Na gut, vielleicht werde ich mir immer das Remaster anschauen. Aber die Leute freuen sich, oder? Remaster von FF8 war so eins der Bullshit-Bingo-Karten, wo man gut auch hätte Geld gewinnen können, dass es jetzt endlich kommt.
Ja, 8 ist auf jeden Fall das ungeliebte Kind immer gewesen. Also da zu sehen, dass das ein bisschen Liebe bekommt, freut einen doch schon ein bisschen.
Genau, weil 9 war ja auch immer noch groß gefeiert, aber der 8 ist immer so der Teil, der so dazwischen hängt.
Ja.
Gut, und dann kamen die Avengers, dann haben wir es eigentlich abgeschlossen, oder haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht.
Nö, wir haben alles erwähnt.
Ja. Wie gesagt, ich fand es zwischendurch ein bisschen zäh, wenn man halt gerade so mit so Sachen wie Kingdom Hearts nichts anfangen kann, dann diese ganzen Romancing-Saga-Geschichten, also so diese, da war schon viel Füllmaterial drin, Dying Light noch dazwischen und so, dann die Trailer zu den Sachen, die man schon kannte, dann dieser Musiktrailer, also sie hätten es ein bisschen straffen können und es wäre auch nicht schlechter geworden dadurch.
Auf jeden Fall. Aber trotzdem freue ich mich sehr. Also, wie gesagt, ich war bisher von der E3 so ein bisschen ernüchtert und für mich hat Square Enix einfach nochmal sehr viel Gutes gezeigt. Avengers sieht interessant aus und gerade Final Fantasy VII ist, glaube ich, die Perle der E3 neben wahrscheinlich Cyberpunk. Weil es einfach optisch so ansprechend ist, weil sie viel auch gezeigt haben endlich mal, was gerade auch das Kampfsystem und so angeht. Da wurden mir einfach viele, viele Wünsche erfüllt. Und deswegen, ja, großes Highlight. Square Enix, gar nicht so schlecht dieses Jahr. Eine Sache, die ich lange nicht über Square Enix sagen konnte.
Stimmt. Also das Final Fantasy VII könnte das erreichen, was, glaube ich, dieses Jahr eben Resident Evil Remake geschafft hat. Ja, dass so ein Klassiker nochmal neu aufgelegt wird und für alle auf einmal wieder, wow, das ist ein Spiel des Jahreskandidat. Also ich glaube, das traue ich Final Fantasy VII auch zu, dass sie da nochmal richtig reinhauen. Wenn es denn dann auch einigermaßen viel Content bietet, also wenn es jetzt nach ein paar Stunden irgendwie rum ist und wir dann wieder ein paar Jahre auf den nächsten Teil warten müssen, das ist noch so das größte Fragezeichen dahinter.
Aber mit zwei Blu-ray-Discs voller Content bezweifle ich das. Das Problem, das große Problem, was ich dabei jetzt einfach nur sehe, ist der Zeitraum zwischen dem Release und dem nächsten. Also überhaupt diese Verwässerung, von der ich eben sprach, durch den größeren Raum in Midgar und dann nochmal die Verwässerung durch die verschiedenen Release-Zeitpunkte, das macht, glaube ich, am Ende die Geschichte von Final Fantasy VII sehr schwer greifbar für Leute, die das nicht kennen. Und das wird, glaube ich, mit der größte Kritikpunkt dieses Remakes.
Gut. Vielen Dank für deinen Besuch hier an dem Frühstückstisch. Das war die Square Enix-Präsentation. Damit sind wir auch schon offiziell eigentlich durch, was die PKs angeht oder die Briefings, die Press-Briefings. Heute Abend gibt es noch ein Nintendo Direct. Von Sony gibt es ja leider immer noch kein Lebenszeichen. Die Nintendo PK nehmen wir natürlich auch noch mit, auch wenn es keine klassische Präsentation ist in dem Sinne. Aber heute Abend gibt es dann noch mal eine Zusammenfassung, was bei Nintendo passiert ist. Irgendwelche Erwartungshaltungen bei dir an Nintendo?
Ich freue mich, was zu Pokémon zu sehen. Ich würde liebend gerne, weil es jetzt bei Square nicht gezeigt wurde, was zu Bravely sehen. Sei es ein Port von Bravely Default und Second oder ein Bravely Third. Ich will mehr von diesem Franchise, weil ich das wirklich liebe. Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht so mega gering, weil das schon auf Twitter angeteasert wurde und weil Nintendo bislang auch die anderen Bravely-Teile vertrieben hat. Und deswegen Klopf auf Holz. Ich freue mich sehr und danke dir für die Einladung. Es war schön.
Genau, das könnte passieren. Pokémon wird, glaube ich, gar nicht so groß, weil sie hatten ja noch eine eigene Direct mit Pokémon davor.
Ja.
Vielleicht wird es noch was Kleines geben. Ich drücke ja die Daumen, dass Metroid vielleicht jetzt endlich mal gezeigt wird.
Glaube ich nicht, aber weil das wurde doch, die haben doch, sie haben doch angekündigt, dass sie nochmal komplett von vorne anfangen.
Ja, klar, aber deswegen können sie ja trotzdem vielleicht was zeigen.
Ich bezweifle es auch.
Gut, wir hören uns heute Abend wieder und vielen Dank. Und dich findet man bei den runaways.eu. Ihr macht einen Podcast, auch sehr Japano-lastig, wenn ihr da mal vorbeihören wollt. Du hast ja schon angeteasert vorhin deine Chronicles-Serie, wo ihr die Final Fantasy-Serie quasi komplett durchnimmt. Wer jetzt so ein bisschen Bock hat oder auch die Kingdom Hearts-Serie mehr wissen möchte, der wird bei euch auf jeden Fall fündig. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Marvin.
Tschüss.